Heute soll es um ein prophetisches Buch gehen. Also wenn ich recht informiert bin, dann beginnt ihr da mit einer ganzen Predigtreihe über die kleinen Propheten. Man nennt die kleinen Propheten kleine Propheten im Gegensatz zu den großen Propheten. Es gibt ja die vier großen, die relativ lange Bücher geschrieben haben, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel. Und die anderen nennt man im Gegensatz dazu dann die kleinen Propheten, obwohl sie auch große Botschaften vermitteln, die sehr, sehr wichtig sind für unser Leben und die uns auch in unserer heutigen Zeit viel zu sagen haben. Wenn wir uns ernsthaft mit den Propheten der Bibel beschäftigen, dann sehen wir, wie aktuell ihre Botschaften sind und wie sie mitten in unser Leben und auch in unsere heutige Zeit hineinsprechen. Die Propheten sind wie Wegweiser für unsere Zeit, die uns Orientierung geben. Heute geht es um den Propheten Joel. Es werden keine näheren Angaben gemacht, in welcher Zeit er gelebt hat. Doch vieles spricht dafür, dass es die Zeit um ca. 800 vor Christus war, als der König Joas in Jerusalem regiert hat. Die Botschaft des Propheten Joel enthält mindestens 5 Schwerpunkte. Man könnte natürlich noch viel mehr aus diesem Buch herausgreifen, aber in einer Predigt so ein ganzes Buch zusammenzufassen, da muss man sich einfach auf einige Schwerpunkte konzentrieren. Also 5 Schwerpunkte, über 5 Schwerpunkte möchte ich etwas weitergeben. Zunächst spricht Joel von einer furchtbaren landesweiten Heuschreckenplage, die Israel heimgesucht hat. Ein zweiter Schwerpunkt ist der sogenannte Tag des Herrn, der Gerichtstag Gottes. Eine dritte Hauptbotschaft Joels ist ein eindringlicher Aufruf zur Umkehr zu Gott. Ein vierter Teil, der vielleicht der bekannteste Text von Joel ist, kündigt die Ausgießung des Heiligen Geistes an, die mit einem weltweiten geistlichen Aufbruch verbunden ist. Und ein fünfter Schwerpunkt bildet die Prophezeiung eines letzten großen Krieges, der seinen Höhepunkt in Israel finden wird. Er führt am Ende dazu, dass alle gottfeindlichen Mächte besiegt werden und dass Gottes Friedensreich auf dieser Erde beginnt. Diese 5 Schwerpunkte aus dem Buch des Propheten Joel wollen wir jetzt der Reihe nach betrachten. Und daraus können wir auch Rückschlüsse für unser Leben heute ziehen und Wegweisung empfangen. Also Joel spricht zuerst von einer gewaltigen Heuschreckenplage, von der Israel damals betroffen war. Das ganze erste Kapitel handelt davon. Ich lese einige Verse daraus vor. Joel 1, die Verse 1 bis 4. In diesem Buch ist die Botschaft aufgeschrieben, die Joel, der Sohn Petuels, vom Herrn empfing. Hört zu, ihr Anführer des Volkes, passt gut auf, ihr Bewohner dieses Landes. Hat sich jemals so etwas Schreckliches zu euren Lebzeiten oder zur Zeit eurer Vorfahren ereignet? Erzählt euren Kindern davon, damit sie es ihren eigenen Kindern weitersagen, und diese sollen den folgenden Generationen darüber berichten. Riesige Heuschreckenschwärme sind über unser Land hergefallen und haben alles kahl gefressen. Was die einen übrig ließen, haben die anderen vertilgt. Dann Vers 6. Ein ganzes Heer von Heuschrecken hat sich in Israel breit gemacht. Sie sind mächtig und nicht zu zählen. Sie haben Zähne wie Löwen und sind genauso gefräßig. Nun sind unsere Weinstöcke kahl und die Feigenbäume abgestorben. Die Heuschrecken haben die Rinde abgenagt bis auf das nackte weiße Holz. Und dann noch Vers 9 bis 12. Die Felder sind eine trostlose Wüste, der Boden ist ausgetrocknet, es gibt kein Getreide, keinen Most und kein Öl mehr. Darum können im Tempel keine Speis- und Trankopfer dargebracht werden. Trauer erfüllt die Priester, die Diener des Herrn. Seid entsetzt, ihr Bauern, klagt und weint, ihr Winzer. Ihr könnt keinen Weizen und keine Gerste mehr ernten. Die Weinstöcke und Feigenbäume sind nur noch kahles Gestrüpp. Dattelpalmen, Apfel- und Granatapfelbäume sind verdorrt und vertrocknet, genauso wie alle wild wachsenden Bäume im Land. Mit ihnen ist auch alle Freude der Menschen dahin. Durch diese Heuschreckenplage ist dann auch eine große Hungersnot entstanden. Das lesen wir dann in den Versen 16 bis 20, Joel 1, 16 bis 20. Wir haben nichts mehr zu essen. Vor unseren Augen wurde die Ernte vernichtet. Nun herrschen auch im Hause unseres Gottes kein Jubel und keine Freude mehr. Die Saatkörner liegen ausgedörrt in der Erde. Die Vorratsspeicher stehen leer. Die Scheunen verfallen, weil alles Korn vertrocknet ist. Das Vieh schreit nach Futter. Die Rinder irren umher, denn sie können keine Weide mehr finden. Auch die Schafe gehen elend zugrunde. Zu dir, Herr, rufe ich. Ein Feuer hat das Gras verzehrt und die Bäume versenkt. Die Tiere in der Steppe lechzen nach Wasser. Sie schreien zu dir um Hilfe. Die Bäche sind versiegt und die Weideplätze verbrannt. Also ein sehr trostloses Bild wird uns hier vermittelt. Ein furchtbares Gericht, das damals über Israel hereingebrochen ist, wird beschrieben. Und solche Situationen und Katastrophen, die durch Heuschrecken verursacht werden, gibt es bis heute in vielen Ländern der Welt. Bei Wikipedia kann man nachlesen, einer der bisher größten dokumentierten Schwärme Heuschrecken ließ sich im Jahr 1784 in Südafrika nieder. Damals bedeckten über 300 Milliarden Insekten schätzungsweise 3000 Quadratkilometer Land. Ihrer Fressgier fielen täglich rund 600.000 Tonnen Pflanzen zum Opfer. Der Wind trieb den Schwarm auf das offene Meer hinaus. Die toten Insekten wurden mit der Flut wieder an Land gespült. Sie türmten sich am Strand auf einer Länge von 80 Kilometer über einen Meter hoch auf. Und wenn wir die Nachrichten verfolgen, zurzeit stehen mehr andere Meldungen im Vordergrund, aber wenn wir die Nachrichten verfolgen, dann sehen wir, dass es bis heute diese Heuschreckenschwärme gibt, vor allem in Afrika, in Indien, aber auch bei uns in Europa zunehmend. Erst letzte Woche, wer die Nachrichten gelesen hat, von Sardinien, auch da haben riesige Heuschreckenschwärme letzte Woche riesige Ländereien kahl gefressen. Also es ist nicht so ganz fremd und unrealistisch, was uns hier von Joel berichtet wird. Die Felsengebirgsschrecke, die den mittleren Westen der USA im 19. Jahrhundert mit den größten jemals dokumentierten Schwärmen heimsuchte, ist um den Wechsel zum 20. Jahrhundert ausgestorben. Doch andere Heuschreckenarten vernichten noch immer in regelmäßigen Abständen in Afrika und Asien die Ernten und zerstören die Lebensgrundlage der Menschen. Heute können Heuschreckenschwärme mit Hilfe von Insektiziden bekämpft werden, aber auch das hat ja dann wieder seine entsprechenden Nebenwirkungen. Diese Heuschreckenplage, die Joel damals angekündigt hat, sollte als Strafgericht Gottes verstanden und verkündigt werden. Und deswegen ruft Joel die Führungsschicht und das ganze Volk zur Umkehr auf. Das lesen wir in Kapitel 1 in den Versen 13 bis 15. Legt Trauergewänder an, ihr Priester Gottes, jammert und klagt, die ihr den Dienst am Altar verrichtet, Zieht auch in der Nacht die Trauerkleidung nicht aus, denn im Tempel gibt es nichts zu opfern, keine Speise und keine Trankopfer mehr. Ruft die Menschen zum Fasten auf, sie sollen sich alle zum Gottesdienst versammeln, die führenden Männer und das ganze Volk sollen zum Tempel des Herrn eures Gottes kommen und laut zu ihm um Hilfe schreien. Ein Tag des Schreckens wartet auf uns, denn jetzt naht der Gerichtstag des Herrn, der Allmächtige kommt, um uns ins Verderben zu stürzen. Was können wir daraus für unsere Zeit lernen? Vielleicht ist es wichtig, dass wir damit rechnen, dass Naturkatastrophen und Seuchen und Zeiten der Not als Folge des Sündenfalls zu dieser gefallenen Schöpfung gehören. Oft werden diese Katastrophen in der Bibel auch direkt als Folge des Abfalls von Gott bezeichnet. Gottes Strafgericht soll zur Besinnung und zur Umkehr zu Gott führen. Auch die zunehmenden Naturkatastrophen und Umweltveränderungen in unserer Zeit sind ein Ruf Gottes zur Umkehr. Wenn Menschen meinen, man kriegt das durch Demonstrationen und politische Veränderungen und CO2-Regeln und neue Umweltgesetze in den Griff, dann ist das ein ganz großer Irrtum. Natürlich sollen wir als Christen so weit wie möglich umweltfreundlich und gesund leben, aber wir können damit nicht die Welt retten. Und wir müssen auch darüber sprechen, dass vieles, was an Unheil geschieht, eine Folge der Sünde und der Gottlosigkeit unserer Zeit ist, auch wenn man so eine Botschaft heute in unserer Zeit nicht gerne hört. Und wenn das auch von den Kirchen, von vielen Kanzeln nicht mehr verkündigt wird, da hört man immer nur, Gott straft nicht, Corona ist keine Strafe Gottes und so weiter. Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann sehen wir sehr wohl, dass diese Umweltkatastrophen, Seuchen, Naturkatastrophen etwas mit der Sünde des Menschen und auch mit dem Gericht Gottes zu tun hat. Not und Leid ist oft ein letztes Mittel, das Gott einsetzt, damit wir aufwachen und unser Leben ordnen. Oft sind wir nur in Notzeiten überhaupt erst bereit, unser Leben zu überdenken und unsere Schuld zu bereuen. Das wird auch deutlich, als Gott mit König Salomo sprach, nach der Einweihung des ersten Tempels in Jerusalem. Da lesen wir im zweiten Buch Chronik, zweiter Chronika, Kapitel 7, die Verse 11 bis 15. Da hat Salomo darauf hingewiesen, oder Gott hat Salomo darauf hingewiesen, dass gerade auch in Zeiten, wenn Menschen schuldig geworden sind und wenn dann Unheil über sie hereingebrochen ist, dass sie sich dann an Gott wenden dürfen in ihrer Not. Salomo vollendete den Tempel des Herrn und seinen eigenen Palast. Es war ihm gelungen, alles wie geplant auszuführen. Da erschien ihm eines Nachts der Herr und sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet erhört und diesen Tempel als Ort erwählt, an dem ihr mir eure Opfer darbringen könnt. Wenn ich es einmal lange Zeit nicht regnen lasse, wenn ich Heuschrecken ins Land schicke, damit sie die Ernte vernichten, oder wenn ich in meinem Volk die Pest ausbrechen lasse und sie rufen zu mir, dann will ich im Himmel ihr Gebet erhören. Wenn dieses Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich mir in Demut unterordnet, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr geplagtes Land wieder heilen. Ich werde jeden beachten, der hier zu mir betet und meine Ohren nicht vor seinen Bitten verschließen. Also wir sehen hier eine Aufforderung, eine Einladung Gottes, dass wir auch in Notzeiten zu ihm kommen dürfen und dass wir dann bei ihm Vergebung finden und dass er die Situation auch wieder ändern kann. Nicht jedes persönliche Leid oder Unglück ist eine direkte Strafe Gottes. Vor diesem Denken hat uns Jesus gewarnt. Christen leiden oft auch unter der Schuld anderer oder weil Gott etwas Besonderes damit geplant hat, das wir noch nicht verstehen. Gottes Pläne und seine Gerechtigkeit werden manchmal erst viel später sichtbar. In manchen Fällen verstehen wir es wohl erst in der Ewigkeit, warum dann dieses oder jenes passieren musste. Aber die Heuschreckenplage damals bei Joel, die hatte noch eine andere wichtige Bedeutung. Es ist schon angeklungen, sie war ein Hinweis auf einen kommenden, zukünftigen Gerichtstag des Herrn. Das ist ein zweiter Schwerpunkt im Buch des Propheten Joel. Der Begriff Tag des Herrn begegnet uns auch in mehreren anderen Büchern des Alten und des Neuen Testamentes. Bei Joel lesen wir in Kapitel 2, Vers 1, blast das Horn auf dem Zion, schlagt Alarm auf dem heiligen Berg, alle Bewohner des Landes sollen erzittern, denn der Tag, an dem der Herr Gericht hält, lässt nicht mehr lange auf sich warten. Der Tag des Herrn lässt nicht mehr lange auf sich warten. Und dann berichtet Joel von einem gewaltigen Heer aus dem Norden, das Israel und Jerusalem angreifen und zerstören wird. Für diese kommende Zerstörung war die Heuschreckenplage eine Vorschattung, denn sie hatte ähnliche Folgen für die Menschen und das Land. Ein Bibelausleger schreibt zu dem Begriff Tag des Herrn, dass dieser Begriff Tag des Herrn einen Kernpunkt seiner Prophezeiung bildet. Und dieser Begriff Tag des Herrn steht einerseits für Gottes Gericht über Israel durch Assyrien. Im Jahr 722 vor Christus hat sich das dann ereignet, als die 10 Stämme Israels weggeführt wurden in die assyrische Gefangenschaft. Der Tag des Herrn bezeichnet auch Gottes Gericht über Juda durch Babylon. Sie wurden dann in die babylonische Gefangenschaft weggeführt. Und Gottes Gericht über gottlose Nationen von Zeit zu Zeit, auch das wird als Tag des Herrn umschrieben. Tag des Herrn bedeutet auch Gottes Gericht und das Ausgießen des Zornes über die Sünden in der 7-jährigen Zeit der großen Trübsal, die vor dem zweiten Kommen Christi herrscht. Also auch diese Zeit, die dieser Welt noch bevorsteht, wird als Tag des Herrn bezeichnet. Aber der Begriff Tag des Herrn bezeichnet auch Gottes reichen Segen nach der Bestrafung wegen der Sünden für die Reumütigen. Der Tag des Herrn kann jeder Tag sein, an dem Gott kommt, um Menschen oder Nationen für ihre Schuld zur Rechenschaft zu ziehen. Der zweite Teil des Tages des Herrn, das heißt der Segen, folgt für die, die angesichts des Gottesgerichtes Buße zeigen und sich bekehren. Nach dem Urteil ist es dafür zu spät. Also wenn das Urteil vollstreckt ist, dann bleibt keine Zeit mehr zur Umkehr. Der Prophezeiung zufolge werden diese Segnungen letztlich im tausendjährigen Reich verwirklicht werden oder im Himmel. Das Ziel des Gerichtshandelns Gottes ist die Umkehr und der Neuanfang. Und interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass im Alten Testament der Tag am Abend beginnt und dann kommt die Nacht und dann folgt der Morgen und der neue Tag. Im Schöpfungsbericht, da kennen wir ja vielleicht diese Formulierung, nach jedem der Schöpfungstage lesen wir, Da wurde aus Abend und Morgen der erste Tag, da wurde aus Abend und Morgen der zweite Tag und so weiter. Und bis heute beginnt für die Juden der Sabbat am Freitagabend bei Sonnenuntergang. Alle Dunkelheit, alles Leiden, alles Gerichtshandeln Gottes mündet dann in den Tagesanbruch. Gottes Friedensreich kommt für alle, die zu ihm umkehren, die seine Gnade und Vergebung annehmen. Also das Buch Joel ist deswegen auch ein Buch voller Hoffnung, voller Hinweise auf die zukünftige Hoffnung. Und deswegen müssen wir nicht erschrecken, auch bei aller Dunkelheit und Finsternis, die vielleicht noch auch auf uns zukommt. Selbst der Tod wird zum Durchgang in Gottes Herrlichkeit vorausgesetzt. Wir sind durch Jesus Christus erlöst und in ihm geborgen. Also das ist so ein biblisches Prinzip und das ist auch wichtig, wenn wir diesen Tag, diesen Begriff Tag des Herrn hören. Der Gerichtstag Gottes. Er mündet in den neuen Morgen und in das neue Reich des Friedens, das Gott aufrichten wird und das auf uns wartet, wenn wir zu ihm gehören. Der dritte Schwerpunkt im Buch Joel, der hat sicher ein besonderes Gewicht, dieser Ruf zur Umkehr. Joel 2, Vers 12 bis 14. So spricht der Herr, auch jetzt noch könnt ihr zu mir umkehren. Tut es von ganzem Herzen, fastet, weint und klagt, ja zerreißt eure Herzen vor Trauer und nicht bloß eure Kleider. Kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, seine Geduld ist groß und seine Liebe kennt kein Ende. Die Strafe, die er angedroht hat, tut ihm selbst leid. Wer weiß, vielleicht wendet er das Unheil ja noch ab und segnet euch aufs Neue. Also das war das Ziel, das auch der Prophet Joel mit allen Gerichtsankündigungen verfolgt hat, diese Einladung zur Umkehr. Das Volk, das sich schwer versündigt hatte und unter dem Gericht Gottes stand, wurde eingeladen zur Umkehr. Und dieser Ruf zur Umkehr, das war die Hauptbotschaft aller Propheten, das war auch die Hauptbotschaft Jesu. Am Anfang der Evangelien lesen wir das jeweils, als Jesus zum ersten Mal dann in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, da wird seine Botschaft zusammengefasst mit dieser Aussage, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und das war auch die Botschaft Johannes des Täufers, kehrt um, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und das war die Botschaft der Apostel an Pfingsten und das muss auch unsere Botschaft sein, wenn wir heute als Christen das Evangelium weitergeben, dass wir andere zur Umkehr einladen. Ein vierter und vielleicht der bekannteste Teil des Buches Joel, das ist dann die Ankündigung der Ausgießung des Heiligen Geistes. Joel Kapitel 3, Vers 1 und 2. Wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Und dann noch der Vers 5. Wer dann meinen Namen anruft, der wird gerettet werden. Und das waren dann auch diese Verse, die der Apostel Petrus an Pfingsten, am ersten Pfingstfest in Jerusalem verkündigt hat. Als der Heilige Geist ausgegossen wird und die Apostel das Evangelium verkündigt haben vor einer riesigen Menschenmenge in Jerusalem, die zum Fest zusammengekommen sind aus allen Landesteilen und auch aus dem Ausland, Da hat er das Evangelium verkündigt und alle haben diese Botschaft dann in ihrer Sprache verstanden. Und die Leute haben sich gefragt, was passiert denn hier eigentlich? Und dann hat Petrus gesagt, das ist es, was der Prophet Joel schon angekündigt hat. In den letzten Tagen will ich meinen Geist ausgießen. Und dann werden diese Zeichen und Wunder geschehen. Und das hat dann auch zur Gründung der ersten christlichen Gemeinde geführt in Jerusalem. Und von da an hat sich dann das Evangelium ausgebreitet wie ein Steppenbrand. Damals zunächst im ganzen römischen Weltreich und dann bis an die Enden der Erde. Und diese Bewegung, die findet bis heute ihre Fortsetzung, solange Gott noch Gnadenzeit schenkt, dass das Evangelium verkündigt wird, dass der Heilige Geist ausgegossen wird, dass der Heilige Geist wirkt, dass er die Herzen von Menschen erfüllt und erneuert, überall, wo sich jemand für ihn öffnet. Überall auf der Welt empfangen Menschen bis heute den Heiligen Geist. Sie empfangen neues Leben, ihr Leben wird verändert. Aus verlorenen Sündern, die der ewigen Verdammnis entgegengehen, werden Kinder Gottes, die Anteil haben an Gottes ewiger Welt. Dieses gewaltige Wunder, das Joel angekündigt hat, setzt sich fort bis hinein heute in unserer Zeit. Und ein fünfter und letzter Hauptgedanke aus dem Buch des Propheten Joel, das ist dann das Friedensreich für Israel im fünften Kapitel, im vierten Kapitel, am Ende des Buches Joels wird es dann noch angekündigt, dass alle gottfeindlichen Mächte, die Israel unterdrückt haben, die Israel zerstört haben, die Israel gequält haben, dass sie besiegt werden und dass Gott selbst sein Reich des Friedens in Jerusalem und Israel aufrichten wird. Bei Joel bleibt diese Perspektive am Ende mehr auf Israel begrenzt. Im Kapitel 3 hatte er zwar auch schon angekündigt, dass es um eine weltweite Bewegung geht, die ausgelöst werden wird durch den Heiligen Geist, aber diese Ankündigung des Friedensreichs im vierten Kapitel bleibt hier mehr auf Israel und Jerusalem beschränkt. Aber wenn wir die anderen Propheten hinzunehmen, dann sehen wir, dass es um den Beginn eines neuen weltweiten Friedensreiches geht, in dem Jesus Christus selbst regieren wird. Der Prophet Jesaja beschreibt es mit bewegenden Worten, die ja auch weltweit ziemlich bekannt sind, die auch oft von Politikern zitiert werden. Auch vor dem UNO-Hauptgebäude in New York wird ein Teil dieses Textes zitiert. Allerdings werden da wesentliche Teile weggelassen, weil man da der Meinung ist, dass der Mensch selber dieses Friedensreich und das Paradies auf Erden schaffen kann. Aber wenn wir die Texte nachlesen, dann sehen wir, dass es nur Gott sein wird durch Jesus Christus, der am Ende die Welt in Ordnung bringen wird und der sein Reich des Friedens aufrichten wird, in dem dann wirklich auch Gerechtigkeit wohnt. Ich lese noch abschließend diese Verse aus dem Buch Jesaja vor. Jesaja 2, Vers 1 bis 5. Und wie schon gesagt, auch Joel kündigt diese Zeit an, nur wird bei Jesaja der weltweite Charakter des Reiches Gottes deutlicher. In einer Vision empfing Jesaja, der Sohn von Amoz, diese Botschaft für Juda und Jerusalem. Am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Menschen aller Nationen strömen dann herbei, viele Völker ziehen los und rufen einander zu. Kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns seinen Weg zeigen und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Denn vom Berg Zion aus wird der Herr seine Weisungen geben, dort in Jerusalem wird er der ganzen Welt seinen Willen verkünden. Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern und den vielen Nationen, spricht er Recht. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen um und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand lernt mehr, Krieg zu führen. Kommt, ihr Nachkommen von Jakob, wir wollen schon jetzt mit dem Herrn leben. Er ist unser Licht. Also dieses Reich Gottes, das wird am Ende triumphieren. Und wir können uns glücklich schätzen, wenn wir jetzt schon Jesus kennen und mit ihm unterwegs sind und wenn wir diese Perspektive haben. Und das kommt ja auch zum Ausdruck, wenn wir das Mahl unseres Herrn feiern. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, so oft wir dieses Mahl feiern, sollen wir daran denken, dass er wiederkommt. Bis dass er kommt, so lange sollen wir das Mahl feiern. Aber wir feiern es im Hinblick auf diese Hoffnung, die vor uns steht, dass Jesus wiederkommt und dass er sein ewiges Reich des Friedens aufrichtet. Und da hinein mündet auch die Botschaft des Propheten Joel, auch er vermittelt uns schon diese Perspektive, dass durch das Wirken des Heiligen Geistes jetzt schon in uns etwas Neues beginnen kann und dass am Ende der Sieg Gottes steht, wenn er sein ewiges Reich aufrichtet. Amen.